Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten Podcast. Mein Name ist Airfreight und heute haben wir eine fickende Legende wieder hier im Podcast. Der Jinkoman ist zurück. Jinkoman, mein Lieber, wie geht's dir?
Erfurt, was für ein Intro. Ja, die fickende Legende. Oh, geil. Deswegen bin ich bei euch immer jeden Tag, ja, weil das habe ich nicht im echten Leben, ja. Muss ich mal mit meiner Frau mal darüber sprechen, ob die mir ja nicht auch mal eher so immer so ein Intro gibt, wenn ich nach Hause komme,
So geht das hier schon mal sehr, sehr geil los. Nee, Jinkoman, du bist echt im Unter berühmt, berüchtigt, ja? Entrepreneur First ist, glaube ich, dein Name, dein Nutzername im Unter.
Stimmt.
Wieso du Jinkoman heißt, erzählst du gleich nochmal, aber vielleicht um den anderen und den Mitgliedern, die jetzt neu dabei sind, den Redditern, die neu dabei sind, zu sagen, wer du bist. Du bist ein absoluter Atze, also vom Schreibstil geil, von den Stories, die du hast, geil. Und zwischendurch droppst du auch immer mal wieder Pizzagutscheine, was auch
Ja.
sehr, sehr wild ist, wenn man dann Pizzagutscheine von einem Fremden aus dem Internet einlöst.
Ja, stimmt. Ist auch gar nicht so einfach, da immer so anonym zu bleiben.
Ja.
Und irgendwie habe ich ja damals Blitzkarriere gemacht bei euch, ja? Also
Ja.
von daher ist eigentlich ganz einfach, ja? Also nur mal so 200.000 Euro verlieren und du hast Sichtbarkeit bei MSE. Ist
Ja,
eigentlich ganz
also
cool,
ich
oder?
meine, man kann auch Werbegelder anders einsetzen, aber bei uns hast du auf jeden Fall auch gut Reichweite damit bekommen.
Oder? Ja, so schnell
Ja,
wie
auf
ich
jeden
dann Links
Fall.
bekomme und Links und Likes und Kommentare
Ja.
habe ich auf anderen Social Media Kanälen nicht. Ja.
Genau. So, also du wirst gleich so ein bisschen was erzählen, nochmal so eine kurze Zusammenfassung geben, wer du bist. Ja, dann wollen wir ein bisschen sprechen über deine Börsenabstinenz, wieso du wieder zurück bist, wie du Immobilien als Asset-Klasse siehst. Und ja, am Ende hast du natürlich noch ein großes Schlusswort für uns. Aber ich würde sagen, lass uns einmal direkt loslegen. Jinkoman, wer bist du und wenn ja, wie viele?
Wenn ja, wie viele? Wie meinst du das?
Das ist ja so ein philosophisches Buch hier.
Ach so, alles klar. Ja, ich bin natürlich mehrere Personen. Ja, also von daher, wir sind ja alle so ein bisschen verrückt. Ja, also ich sage mal verrückt von der Masse. Ja, weil wir sind ja so nicht direkt verrückt im Kopf, aber ich glaube verrückt von der Masse. Wir sind alle ein bisschen außergewöhnlich und ich glaube, das macht es uns aus. Und ja, wer bin ich? Ich bin der Ginkgo-Mann, Entrepreneur First bei Reddit. Und ja, irgendwann, ich war immer in dem unter in den USA, da WBS Reddit unterwegs und irgendwann habe ich gesehen, da gibt es auch die deutsche Community und habe mich da erstmal bei euch beliebt gemacht, indem ich da auch zweimal oder dreimal sogar gebannt wurde, weil ich die Regeln noch nicht kannte und ich war da voll genau im GameStop-Fieber, genau da habe ich euch erkannt.
Okay.
Im GameStop-Fieber war ich da voll mit drin und ihr habt da ein, zwei Penny-Stocks da irgendwie benannt oder auch mal von Maidorn da den Report geleakt ein paar Mal, weil das ein paar cool fanden und dann habe ich schon immer da geleakt hier mein Abo und da waren halt so ein, zwei Penny-Stocks auch drin, ne, so auf seiner Exklusivliste. Naja, und daher habe ich gedacht, hey, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, was wollen die eigentlich von mir? Ich will mich hier austauschen, jetzt werde ich hier gebannt, ja, obwohl ich hier voll den Input gebe, ja, und ein paar Raketen poste, ja, was soll das?
Ja,
Und
vor allem die Raketen sind wichtig.
ja, genau. Und irgendwann habe ich schon mal von Jinko Solar da irgendwie gesprochen. Und Jinko Solar, ja, das war halt meine Wette. Jinko Solar als Solarunternehmen, da habe ich halt, ja, bin ich halt all in gegangen. Warum auch immer, manchmal habe ich so Aktien da, die sprechen mich besonders an und dann gehe ich da immer all in und habe da, ja, am Anfang da Jinko Solar so ein bisschen beworben. Das war damals nur so ein Teil meines Portfolios und dann immer mehr und mehr und mehr. Und dann hat er auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen und habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt auch mal eine DD. Habe ich eine große DD geschrieben, die so ein bisschen aussah, vielleicht auch ein bisschen ja, anders geschrieben war als sonst. Habe da auch versucht, mit den ein oder anderen Reddit-Kollegen dann das bei WSB dann zu posten. Da stand auch mal ein bisschen was über Jinko und da gab es dann so einen kleinen Hype auch. Und im Endeffekt ja, ist meine DD war für die meisten ganz gut ausgegangen. Das damals war es beim Kurs so zwischen 25, 30, 32, 33. Und mir war ganz klar, dass Jinko irgendwann zurückkommt. Ich hätte da so eine Wette gemacht, ich so, hey, wenn jetzt irgendwie in 3 Monaten Jinko über X Euro ist, dann gebe ich irgendwie Pizzen aus. Ja.
Ja, genau so war das, ja.
So kam das dann und dann viele haben dann irgendwie gesagt, hey, so, ja, Pizza, Pizza. Und dann, ja, habe ich natürlich mein Wort gehalten. Ich glaube, ich hätte da erst viele Pizzen angeteasert und habe, ja, auf jeden Fall so ein paar hundert Euro Gutscheine habe ich da schon rausgeballert.
Ja, krass.
Und da haben wir die Grenze erreicht bei Jinko. Ja, mittlerweile liegt Jinko auch wieder über 50 Euro. oder geht immer ein bisschen hoch und runter. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Leute geschrieben, dass sie dank meiner DD da echt ein gutes Upside gemacht haben.
Ja.
Und da, mehr gewonnen haben. Ja, ich habe ja komplett alles verloren, weil ich bin immer All-In gegangen. Average Down, lange Rede, kurzer Sinn.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe so 250.000 Euro oder so verloren. Ne?
Dicker, irgendwie, ist so, ne? Krass, ne?
Ja, irgendwie, ja, irgendwie so sowas, ne?
Aber ich meine, einer meiner Lieblingssprüche ist ja Barfuß- oder Lackschuh-Sieg oder Spielerbruch. Und ich glaube, wenn dieser Spruch zu einer Person im Podcast passt, dann auf jeden Fall zu dir. Also entweder ganz oder kranig, Barfuß oder Lackschuh, ne? Also da nimmst du dir schon immer, da werden wir auch jetzt gleich noch zu kommen, aber du gehst immer echt komplett rein. Und noch
ja,
mehr.
Das ist ja genau immer mehr und natürlich alles komplett auch viel gehebelt, ne? Natürlich mit so Wertpapierkrediten. Und das war ja so ein bisschen die Story hier, dass ich da mit Wertpapierkrediten da so gehebelt habe. Ich hätte ja mal ein Portfolio gehabt von irgendwie 800.000 oder sowas. Ne? Und 250 war davon gehebelt.
Ja.
Und dann hatte ich erst noch mal eine Liaison mit BioNTech gehabt, wo ich auch einmal dann im Q4 mal so von heute auf morgen mit 250.000 Euro im Plus war.
Mhm.
Und da muss ich schon sagen, da ist mir schon heiß geworden am Schreibtisch. Ne? Ich guckste so drauf, ne?
Ja.
250.000 plus, denkst, was ist los? Was ist wie so warm geworden? Ich so, was, wie viel Geld, ne? So, bin erst mal im Block gelaufen. als ich wieder kam um den Block, da war ich nicht mehr da. Ja, da ist dann wieder irgendwie, da war dann nur noch irgendwie so 100 oder so. Ja, das war dann irgendwie gerade eine News raus. 15:30 geht hoch und dann ging wieder so runter auf 100. Ich sag, ja, okay, alles klar.
Das war toll, der Spaziergang.
Ja, genau. Also zumindest Gewinne nicht mitgeholt, mitgeholt. Und ja, dann hat mich da BioNTech. Für mich war es irgendwie klar, dass sie irgendwann hochgeht und ich war eigentlich immer so 150, 200 dann später auch im Plus, aber nicht an dem einen Tag, ne? Und dann, ist es dann doch runtergegangen, Ende des Jahres, was war das, 2020, also ich bin rausgegangen, 2021 bin ich rausgegangen, genau, 2020, Ende 2020 war das.
Mm.
Ja, dann bin ich da wirklich noch mit minus 60 rausgegangen oder sowas.
Krass.
War dann ein bisschen ätzend.
Okay, von plus 250 auf minus 60.
Ja, irgendwie sowas, Ja. Vielleicht habe ich da so ein bisschen was mitgenommen.
Ja.
Also ich bin immer so All-In, ich habe schon dreimal so ein All-In-Fuck ab hinter mir, einmal damals mit Cannabis-Aktien 2018.
Ja.
Mit Afiria und Kentrust, die sind ja dann auch irgendwie pleite gegangen, weil irgendwie ein bisschen Scam war da, obwohl die eigentlich Nummer 3 waren in Kanada.
Ja, okay.
Ja, dann, BioNTech so ein bisschen, da war ich auch all in dann, ne, weil ich bin da mit einem kompletten Portfolio reingegangen, ne, so mit 5600 Cash und dann 250 gehebelt.
Mhm.
Und dann war schon, ich hatte aber auf jeden Fall so siebenstellig mal ganz kurz mein Depot, das war dann irgendwie auch ein cooles Gefühl. Und im Endeffekt muss ich auch sagen, eigentlich, wenn man ja sagt, okay, da hatte ich jetzt irgendwie Geld, ne,
ja.
Also A ist es auch nicht viel Geld, also mittlerweile ist alles sehr auch weg. Ne?
Ja.
Also ich finde es auch gut, eigentlich alles auch nicht alles verloren, aber auch viel ausgegeben. Also so eine 750 oder 600k kriegt man dann doch schnell in einem Jahr ausgegeben.
Wie das denn,
und,
Alter?
Mit Immobilien und so und von hier und da und viele Kredite auch gehabt. Also ich habe ja 100.000 Euro Kredite vorher gehabt. Ich habe auch überlegt, wo ist denn da mein ganzes Geld her?
Mhm.
Und auch hier, um das aufzuräumen, viele haben immer im Unterhaben haben immer geschrieben, hey, hast irgendwie das Geld geerbt und so. Nee. Mhm. Also bei mir ist es wirklich so, ne, ich bin ja Unternehmer und Gründer und das Geld habe ich halt, weil ich ja ein paar Anteile verkaufen konnte. So, ne? So, aber auch nicht so viel. Ne? Also klar, jetzt für den Autonormalverbraucher 500.000 bis 600.000 Euro waren da irgendwie drin, vielleicht auch ein bisschen mehr.
Mhm.
Aber dafür habe ich auch einfach 10 Jahre, also ich bin insgesamt schon Gründer, als Gründer tätig, so in diesem Startup-Bereich seit, ich bin jetzt knapp 40, seitdem ich 23 Jahre alt bin.
Ne? Ah, okay, krass, okay. Ja, also hast du schon ein paar Exits hinter dir?
Ja, den ersten, sage ich mal, ich habe so 3 Unternehmen gegründet, 3 Startups, das ist eher den ersten Exit so mit 29, 30.
Mhm.
Und das war ganz in Ordnung so, ne? So ein paar hunderttausend Euro war jetzt nicht super mega. Weil im Endeffekt, wenn du Investoren hast einen Mitgründer, dann verwässert das alles, dann bleibt dann vom großen Kuchen dann doch wenig übrig. Ne? Wenn du so einen 5-Mio-Exit hast, dann haben da 50% die Investoren.
Mhm.
Und dann, wenn du da 5 Gründer hast, dann wird dann nochmal was geteilt.
Mhm.
Dann hast du sogenannte Liquidation-Präferenzen oder sowas, dass die Investoren nochmal was bekommen. Oder dann kommen die mit ihren alten Beraterrechnungen und meinen, hey, damals haben wir euch doch hier Braten, hier bekommen wir auch noch 200.000. Ne? Also wenn dann da Geld auf dem Tisch liegt, dann wollen alle was haben, ne? Und dann bleibt da irgendwie was übrig. Und das war dann okay, und habe damit dann mein zweites Unternehmen aufgebaut, ne? Mhm. Und da auch alles reingeballert. Ne? Also 5 Jahre kein Gehalt bezahlt, alles reingeballert, also auch wieder hier komplett All-In gegangen. Das hat sich eigentlich mit durchgezogen. All-In heißt auch immer bis an die Grenzen, dass man eigentlich schon rein rechtlich auch insolvent ist und am Ende es dann doch immer geschafft habe. Das heißt, durch dieses All-In-Gehen, ne, ich habe einfach schon viel Licht und Schatten in meinem Leben gehabt, aber am Ende des Tages, ne, weil ich einfach durchgehalten habe, wo ich sage, okay, ich melde jetzt keine Insolvenz an, obwohl ich irgendwie 5 Monate die Sozialversicherung nicht bezahlt habe, ja, wo ich als Geschäftsführer verhafte für die Mitarbeiter, wo ich jetzt vielleicht schon 4 Monate die Umsatzsteuervormeldung nicht bezahlt habe. Also wirklich so, also manche, das ist auch ein bisschen so normal, ne, dass man so das Einmonat nicht bezahlt, in so Bridge-Finanzierung bei Startups, ne? Aber ich glaube so, dass du sagst, okay, ich mache das mal so 4 Monate, das ist natürlich nochmal so richtig krass, ne? Und ich sammle auch immer noch so meine gelben Briefe, also so 200 Stück oder so müsste ich schon bekommen haben, also ich sammle die. Und vielleicht werde ich irgendwann auf einer Bühne dann die 200 Briefe mal so ausschütten, wenn ich über meine Leidensphase spreche. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sammle ich die. Ne? Also so 200 Stück und das ist halt irgendwie der Standard-Liebespost. Ne? Und ich weiß auch, wie man damit umgeht. Also du musst es auch so ein bisschen handeln, du musst die Krankenkassen dann immer so ein bisschen beschäftigen, das Finanzamt beschäftigen. Ich hatte auch schon Insolvenzbriefe beim Insolvenzgericht, wo du dann so kurz vor knapp da anrufst, noch einen Fax schickt und sagst, ja, ich hab's jetzt bezahlt, kannst du wieder aufhören mit dem Antrag. Ne?
Bevor wir jetzt hier in die Insolvenzverschleppungsberatung gehen.
Ja, genau. Jetzt, wo waren wir stehen geblieben?
Das ist vielleicht eine gute Überleitung. Zur Frage, warum du einen Stimmenverzerrer benutzt.
Ach ja, genau. Stimmenverzerrer, genau. Also, weil ich halt irgendwie im Startup-Umfeld bin und heutzutage, ne, ChatGPT, das Ganze wird schlauer und so. Und ich hab mich ja da so nackt gemacht bei Reddit und auch mit meinen ganzen Kommentaren. Da bin ich ja immer ehrlich und teile auch da meine Erfahrungen, mein Wissen, soweit es geht, wenn man alles mal zusammenbringt und wer da so ein bisschen mehr mich verfolgt, auch mit diesen Immobilien, wie ich die finanziert habe und so. Und jetzt mit diesem Verlust, das kann ich ja keinem erzielen. Ne? Also meine Frau weiß das vielleicht, die weiß, dass ich viel verloren habe. Die kennt die Summe jetzt nicht, guckt jetzt auch nicht auf den gemeinschaftlichen Steuerbescheid. Ich hätte es auch keinem Kollegen oder sowas gesagt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass alle meine Kollegen wieder... Also ich bin jetzt in der Startup-Welt alleine, die anderen haben damit nichts zu tun. Ne? Ja, wenn ich jetzt sage, ich hätte so viel Geld, ne? Das ist ja auch erstmal... Das peinlich jetzt nicht, aber es ist so ein bisschen so out of space. Ne? Auch wenn meine Mutter das erfahren würde, ist es schon so, dass man da... jede 100 Euro oder irgendwie umdreht und so, ne? Oder normal, weißt du, was ich meine? Also so normal halt ist, ne? Da kann ich ja nicht sagen, hast du denn jetzt 250.000 verballert. Ne?
Ja, genau, 250.000 plus und dann minus 60.000 ausgestiegen. Also mal schön eine Differenz von 310.
Genau, und habe ja davor mit dem Geld, wo du auch meintest, wo wir stehen geblieben sind, das Geld habe ich durch die Exis halt bekommen. Und dann habe ich dann auch so 150.000 Euro Schulden bezahlt, die ich hatte durch meinen verlustigen Cannabis-Aktien. Ja, also wenn ich jetzt bald meinen veranlagten Steuerbescheid habe, wahrscheinlich steht dann da minus 400.000 Euro. Das ist auf jeden Fall meine Aktienkarriere, ja, also von daher auf jeden Fall Kacke. Und aber wie gesagt, wenn ich das sehe, das ist nur eine Asset-Class. Im Startup-Bereich sind ja auch irgendwie Aktien, die ich habe. Da habe ich dann irgendwie Faktor 100 oder sowas oder Faktor 1000, wenn man nur seine Arbeitskraft reinpackt. Ne? Ist alles natürlich auch Papiergeld irgendwie. Ne? Ja. Beim Startup bist du heute irgendwie gefühlt auf dem Papier reich, morgen bist du wieder pleite. Und genauso ist irgendwie mein Leben seit 14 Jahren. Und das Motto ist immer so, und das ist wirklich so, ne? Auch jetzt mit diesem Verlust, den ich da ertragen musste, Geld kommt, Geld geht. Ja?
Ja.
Also ist es auch nicht so, dass da jetzt irgendwie... Weil ich das Geld verloren habe, dann kommt mein Vater mit der Schatulle und habe ich wieder neue 250 auf dem Konto. Also ich muss jetzt schon wieder nochmal so wieder 5 bis 10 Jahre nochmal ordentlich Gas geben, meine Firmen hier retten, dass da irgendwann wieder so ein Cashout kommt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, also von daher war das alles schon mit Schweiß verdient. Ne?
Das glaube ich, das hört sich auf jeden Fall so an. Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen über deine Startups geredet. Ich denke, das wird sich jetzt auch so ein bisschen durch das Gespräch durchführen, aber... Du hast ja auch erzählt, du hast dann 2021 alles platt gemacht, erstmal ausgecashed. Wie lange warst du dann jetzt von der Börse abstinent?
Genau, ich habe mal geguckt, also vom 23.07. da habe ich meine letzten Aktien verkauft, 23.07.2021. Ja? Weil meine Story so kennt, ich hatte ja damals ein Mehrfamilienhaus gekauft, wo ich halt diese Maklergebühren nicht bezahlt habe. Ne? Also, wenn du so ein bisschen beobachtet, weil ich jetzt so viel gehebelt habe, ja? Und es gab ja diese Boomer-Aktien sind ja hochgestiegen und dann gab es ja kurz im Februar bis April diese Tech-Dülle, ne? 2021. Da bin ich auch vorher reingekommen, weil ich vorher auch ein bisschen breiteres Portfolio hatte und ich konnte einfach da keine Sachen verkaufen. Ja, weil wenn ich die, wenn ich so 20.000 Euro gehebelt habe, dann sind das irgendwie 60, 70k oder 80k, ne? Und naja, von da habe ich halt da auch wieder irgendwie alles verzogen und bis ich da irgendwie mal einen Mahnbescheid bekomme vom Makler, hab ihm leider 4 Monate später seine Maklergebühr bezahlt. Dann war halt die Deutsche Post war in Ordnung, weil jetzt kein kleiner Makler, der da abhängig war. Ja, und dann habe ich ja das Einfamilienhaus, dann habe ich ein Einfamilienhaus mit meiner Frau gekauft. Da haben wir schon lange gesucht. Das heißt, und da brauchte ich dann halt das Eigenkapital komplett, ja. Und da habe ich auch Sachen mitgemacht, das Thema Finanzierung. Ja, da müssen wir nochmal eine eigene Folge machen. Da habe ich Sachen erlebt und gedreht und positioniert. Also muss ich immer alles in guten Perspektive immer machen. Und mein Thema war so ein bisschen, ich habe damals ein Geld gehabt, ne? Und dann, aber mein Schufa-Chor habe ich mich nie darum gekümmert, ne? Der war irgendwie bei wie so ein Assi, ne? Ultra-Assi, das gibt's gar nicht. Der war bei 20, ne?
Ach,
also 20
krass.
Kennst du wahrscheinlich gar nicht.
Ja, ja, also wenn er Richtung 100 ist, also je näher er an der 100 ist, desto bonitätswürdiger ist man, ne?
Ja, ja, genau. Also ich meine, so bei unter 80 bist du schon schlecht, ne?
Ja.
Und unter 20, also bei 20 bist du einfach ein rotes Tuch. Du brauchst gar nichts machen, ne?
Ja, und ich hätte das Problem, wenn man in die Bank reingeht, verbrennt man.
Genau, ich hätte das Problem, ich hatte einen Cash, aber so einen schlechten Schufa-Score. Deswegen habe ich voll lange an diesem Schufa-Score gearbeitet. Alle Kreditkarten gekündigt, das gemacht. Ja. Schufa zigtausendmal angeschrieben, Monitoring geholt. Und ja, dann ging der so langsam hoch pro Quartal. Und am Ende hatte ich dann irgendwie nochmal gut, so irgendwie bin ich mal irgendwann mal auf 80 gekommen und dann in der Veranlagung mit meiner Frau, weil die halt irgendwie 98,5 hat, habe ich dann da irgendwie, habe die Bank dann ja gesagt. Ja, obwohl man auch irgendwie Eigenkapital hatte. Und konnte auch irgendwie das Thema Selbstständigkeit umschiffen, weil ich auch irgendwie Angestellter Geschäftsführer bin und da hast du irgendwie auf der Lohnsteuerbescheid steht dann ja Gehalt aus Angestellten-Dasein oder aus lohnsteuerpflichtigem Verhältnis. Und somit kam ich halt aus diesem ganzen Thema der Selbstständigkeit raus, weil wir haben hier halt hier ein paar Millionen Euro negatives Eigenkapital durch halt Investorengelder. Da hätte ich auch nie was bekommen. Ne? Also das war dann schon ein bisschen heikel alles. Ja. Naja, genau, dann habe ich das aufgelöst und dann bin ich ja auch einfach, habe ich auch überlegt, okay, ich habe schon gemerkt, ich bin so ein bisschen auch süchtig geworden. Immer da irgendwie bei Reddit rein, immer Aktien, zack, zack, zack. Das hat mich auch im Alltag natürlich voll beschäftigt. Auch wenn ich mit so einem Portfolio rumlaufe, weil du natürlich gedacht hast, hey, du hebelst, du bist jetzt besser als der Markt. Du machst hier ein bisschen gute Sachen, tick, 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 Button drücken. Und dann machst du 1-2% und da kommen dann 10.000 Euro immer raus virtuell, ne? Was ja auch mal so kam. Also ich hatte schon auch gute Zeiten auch bei GameStop. Irgendwie habe ich dann 60, 70k mitgenommen im Januar 2021. Also ich hatte schon auch meine guten Zeiten, ne? So, und dann am Ende gab es halt diese Tech-Knick dort im April und wie immer, ich habe ja alle Fehler gemacht. Ne? Man soll nicht das Geld investieren, was man braucht. Das habe ich natürlich gemacht, ja, und dann noch gehebelt. Ja, das ist und ja, deswegen war ich schon noch ein bisschen süchtig oder habe mich auch schon abgelenkt. Von daher war ich auch ganz froh, dass es jetzt so kam. Jetzt nicht mit dem Verlust, aber ich habe es dann aufgelöst und dann habe ich gedacht, gut, was soll ich jetzt bei MSEB machen, wenn ich da keine Aktien habe, was soll ich da für einen Input geben, außer. Ja, ich glaube, so einmal im Quartal habe ich mal irgendwie Hallo geschrieben. Und hatte das Einfamilienhaus gekauft. Meine Frau, und da bin ich auch glücklich drüber. Und im Endeffekt muss man auch immer sagen, was soll man da irgendwie mit dem ganzen Geld immer auf dem Konto oder virtuell? Das war halt einfach super. Und da haben wir auch, und da muss ich auch wieder sagen, da haben wir einen guten Schnapper gemacht. Ne? Und da ist wieder dieses, weißt du, da habe ich halt wieder auch wieder Glück, weil das war halt irgendwie 150.000 Euro unter dem Marktpreis.
Okay.
Weil die Häuser. Also zwei Häuser wurden 2 Monate später verkauft gegenüber die Straße, also neben mir eigentlich, ne? Viel schlechteres Grundstück und die Häuser hatten den gleichen Verkaufspreis, ne? Aber hatten 100 Quadratmeter Wohnfläche weniger. Ne, und da, wo ich wohne, da liegt bist du schon so bei, ja eigentlich Richtung 5.000 Euro pro Quadratmeter. Ist ja krass, ne? Also eigentlich so hätte unser Haus irgendwie bei 1,2 oder sowas sein müssen. Ich habe es dann irgendwie, keine Ahnung, für 850 oder sowas bekommen. Ja.
Okay.
Und war schon geil. Also von daher habe ich dann einen guten Deal gemacht, deswegen habe ich auch Haus gesehen. Ich war der Erste da, direkt beim Termin zugesagt, unterschrieben und dann den Finanzierungsprozess da mitgemacht. Genau, und dann bin ich ausgestiegen und 1,5 Jahre nichts gemacht.
Ja, aber warte.
Schinko ist hochgegangen, ne?
Ja, vielleicht noch kurze Frage. Ich meine, du meinst jetzt, Schufa-Score war mega scheiße, Nummer 20. Aber wie kam das? Also wodurch war der so schlecht?
Der war durch, durch das ganzen Startup-Zeiten von mir, da hast du halt immer so, Weißt du, hast du immer so, ist ja immer so bei Startup, wenn du einmal eine Finanzierung aufnimmst, dann bist du verdammt, nochmal Geld aufzunehmen. Ne? Das heißt, Okay. Immer wenn du irgendwie eine große Summe aufnimmst von Investoren, dann kriegst du irgendwie von mir aus 1 Million Euro, baust du Fixkosten auf und hast ja, weißt ja ganz genau, in 10 Monaten bist du ja pleite, wenn du keine Folgefinanzierung bekommst. Und dann hat man natürlich immer so, und dann musst du wieder neu pitchen, musst du alle Zahlen gut zeigen und verhandeln und das ist alles nicht so, immer ganz einfach. Und dann sagen die auch erstmal nein und dann strauchelst du da rum, lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir war das so, weil ich mich dann so im Tunnel gehe und auch voll durch, hardcore durcharbeite immer, ne? Öffne ich meine Post dann nicht und ich habe, weil ich dann da zu dem Zeitpunkt auch keinen, da hatte ich auch nicht viel Geld gehabt, ja, vor diesem kleinen Mini-Extra hatte ich wirklich ganz wenig Geld und da habe ich dann die Barclays Kreditkarte, konnte die Raten bei mir nicht einziehen, so 100 Euro, da hatte ich so einen Kredit drauf, ne?
Okay.
Und ja, dann habe ich das gar nicht so mitbekommen, weil ich schicke immer Info per Post, das waren dann wohl Mahnungen und die haben dann mich gekündigt. Und das habe ich erst mitbekommen, als sie es dann an so einem Inkasso-Unternehmen verkauft haben.
Ah, scheiße,
und wenn halt,
okay.
Und wenn halt eine Bank einen kündigt, ne, das geht unter Bankinstitut bei der Schufa, dann hast du halt richtig, bis halt hast du richtig die Arschkarte. Ja, dann hatte ich noch andere Inkasso-Briefe, die waren dann unter dem Segment Inkasso. Plus halt dann noch ein, zwei Kredite da drin von jeweils 50.000 Euro, die ich ja damals auch in 2018 Aktien reingeballert habe, ja, komplett. Und das ist ja auch gehebelt, ne? Und ja, und ich weiß auch noch, ich habe ja genau, und dann habe ich eigentlich gesagt, während des Investorenprozesses 2020, ich konzentriere mich jetzt hier auf meinen Investorenprozess, ne? Genau. Und dann habe ich ja alles in Wirecard reingeballert.
Ach, die Kacke.
Genau, stimmt. Ich habe ja meine 60.000 Euro, die letzten, die ich hatte, noch in Wirecard verloren. Ja.
Scheiße.
Ja, weil ich habe gedacht, so mit Wirecard bist du immer gut gefahren, ne?
Yeah.
Hat auch vorher so HelloFresh und so gehabt und habe vorher noch im Januar 2020 Aferia verkauft, die Cannabis-Aktie, die ja dann bei 5 Euro dann später irgendwie bei 20 war, als dann der Donald Trump kam oder der Biden, ne? Hätte ich mal wieder doch mal 8 Monate länger gehalten, ne? Hatte sie 2 Jahre und dann 8 Monate später ballert die ja durch die Decke, ne? Jetzt auch nicht mehr, ne? Aber es gab ja diese Zeiten da. Ja, stimmt, stimmt.
Die Wirecard haben auch noch gefickt.
Stimmt.
Yeah.
Ey, genau, ey, ich war so gefickt. Ey, und dann, das war gehebelt, ne? Ey, das war ja gehebelt. Das heißt, ich hätte diese Kredite und bei der Comdirect hatte ich noch minus 50.000.
Digga, minus 50.000. Auf dem
Verrechnungskonto. Ja, auf dem Verrechnungskonto, ne? Und haben die einen Brief geschickt, ich soll das in einer Woche zahlen. Ey, ich hatte natürlich null Geld gehabt. Weil, ich meine, das geht ja auch nicht, ne? Ich meine, wie kann ein fucking DAX-Konzern innerhalb von 14 Tagen sich in fucking Luft auflösen?
Scheiße.
Ich meine, DAX-Aktie geht halt so runter 5%.
Ja.
6%, vielleicht 10 oder 15, okay? So, und dann irgendwann verkauft sie ja, ne? Also das kann nicht implodieren. Stimmt, ich weiß noch, boah, ey, was ich alles durchgemacht habe. Und ich war dann mitten in der Finanzierungsrunde.
Ja.
Ey, wirklich, das war so hardcore, stimmt. Das waren meine letzten 60.000. Und ich hätte vorher HelloFresh gehabt, ne?
Ja.
Und hab da alles rausgezogen an dem Wirecard, weil ich irgendwie gesagt, okay, das mit der Börse macht mich zu verrückt. Ich muss jetzt hier meine Investoren, mein Deal irgendwie klar machen. Und ich wollte mein Unternehmen verkaufen. Und hatte dann zu März hin Angebote von Investoren einreihen bekommen, also habe viel akquiriert und am 15.03. war, glaube ich, auch die Deadline und da war ja auch die Ansprache von der Merkel. Also, glaube ich, genau an dem Tag, wo ich die Angebote erwartet hatte, war dann die Merkel-Ansprache. Ja, dann haben sich erstmal viele Interessenten auf Luft aufgelöst. Ja.
Scheiße.
Stimmt, das war auch noch da kurz vor Corona. Yeah. Dann parallel, ich glaube, dann ab 2, 3 Wochen später, im April, ist dann Wirecard abgestürzt. Und ich hatte dann noch so 1, 2 Investoren gehabt, ne? Ja, und dann am Ende wirklich, ey, konnte ich das, den Deal closen, ja? Und das war so krass. Und die, da war ein Abend, wo die gesagt haben, okay, wir brauchen halt hier in so ein, wenn da so ein Venture Capital Fonds ist, ne? Oder so ein großer Corporate, die sagen, okay, wir haben hier Partner, wir wollen mit anderen Partnern, wir haben jetzt hier irgendwie ein paar Stunden eure Firma gepitcht und wir haben gesagt, die sollen morgen mit einer E-Mail abstimmen. Ne? Mhm. Wenn morgen alle abstimmen mit ja, dann gibt es den Deal und wenn die Nein sagen, dann gibt es keinen Deal. Ne? Und es ist halt wirklich, ich hatte eh diese Kredite gehabt, ne? 100.000 Euro, wo ich offiziell 1.000 Euro hatte im Monat. Ne?
Mhm.
Plus just diese Wirecard-Abfuck, minus 40.000. Ne? Und hätten wir jetzt diesen, das war so ein bisschen Umstrukturierung, ne? Also ein bisschen Investment in die Firma, ich konnte ein bisschen was rausziehen, paar Business Angel rausgekauft, also war so eine auch Sanierung. Das heißt, ich war schon eher am Ende so ein bisschen auch mit der Firma. Irgendwie hätten wir schon überlebt, wie immer, ne? Aber da, und dann an dem Morgen, ne, an dem Morgen, wo dann der Tag war, wo dann der, der Tag war, wo, ob die Investoren jetzt ja gesagt haben per E-Mail oder nein, ne, hat meine Frau gesagt, morgens, ne, dass sie schwanger ist.
Digga, okay.
Um 8 Uhr morgens. Ja, und ja. Das dritte Kind, das war nicht geplant, ungeplant. Das ja. heißt, ich komme dann nachts raus, irgendwie aus Verhandlungen, morgens sagt die mir, ich überlege gerade so, ob ich irgendwie noch am nächsten Tag überhaupt noch lebe, so mit der Firma. Und wenn ich ja. irgendwie überlebe, dann, wenn die Investoren nicht kommen, dann bin ich gefickt durch die Comdirect, die in 2 Wochen ihr Geld will. Und ich habe dann denen schon irgendwie der Comdirect gesagt, hey, gib mir noch mal 4 Wochen. Also sie haben mir noch mal 4 Wochen Aufschub gegeben. Ja. Und dann war ich gesagt, hey, ich bin hier in Investorenverhandlungen und so. Und keine Ahnung, ja, ich meine, kann ja das Geld nicht bezahlen. Und ja. ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, ja. Und aber auch da wieder all in gekämpft. Und
kommt Stick, kommt Sticke, ne?
Ja. Das ist schon krass. Ja, ja, wirklich. Und dann auch da, ja, und am Ende des Tages haben wir halt einen Deal gemacht, ja.
Mhm.
Und dann ein Großteil des Geldes, dann, wie gesagt, da, genau, 40.000 da irgendwie kommen direkt, dann die 100.000 Euro Kredite sind 140.000. Ja, hast du 200.000 hier oder was habe ich hier verloren? Nochmal 250k aktuell. Ja. Bist du schon bei 450? Ja, da hatte ich noch so 300, 400, 200, 300,
400.000. Ne? Ja. Und dann habe ich da den Verlust. Wie hast du dann den Verlust verarbeitet? Also, ich meine, so jetzt ein dicker sechsstelliger Verlust ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn du sagst 450.000.
Also, insgesamt meinen wir jetzt über die 2-3 Jahre, seit 2018 also, meinst du?
Ja.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ehrlicherweise schnell vergessen und konzentrieren auf Arbeiten und sehen, dass ich durch. Eigentlich habe ich irgendwie geschaut, wenn nächstes Mal, wenn ich Geld bekomme, das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht, ja, aber beim nächsten Mal mache ich das. Ich habe gemerkt, immer wenn ich in mich selber investiere, habe ich den größten Hebel. Immer den größten Hebel. Das heißt, wenn ich in mich lieber 100.000 Euro investiere, das heißt, in mich immer eine neue Geschäftsidee, in meine Skills etc., kam bisher in meinem Leben immer mehr raus.
Mhm.
Ja? Das heißt, das werde ich nächstes Mal wirklich unbedingt machen. Also ich wollte halt auch da mal für so für 100.000 Euro so eine eigene Online-Masterclass starten, privat oder so in gewissen Segmenten ein bisschen weitergeben, ist ja so ein Trend, aber naja, ist jetzt so kein Thema mehr. Aber das ist auch so ein Learning, ne? Also lieber in sich viel mehr investieren in seine eigenen Geschäftsideen, als eigentlich andere in andere Firmen investieren. Also kam bei mir auf jeden Fall immer mehr raus.
Ja.
Und ja, wie habe ich das verarbeitet? Ja, ich habe mich wieder auf die Arbeit konzentriert. Ne?
Mhm.
Also von daher ja immer wieder aufstehen. Und ja, durch den Fokus auf die Arbeit und dass man natürlich da auch Erfolgserlebnisse hat in irgendeiner Weise, hat es natürlich dann auch irgendwie kompensiert. Ne? Natürlich denkt man auch immer an diese Summe zurück. Auch jetzt, ne, reflektionsartig, ne? Muss man ja sagen.
Ja.
Jetzt, ne?
Ja.
Welche Summe? Ey, das ist natürlich eine gewaltige Summe. Ja?
Es ist
ja schon
wieder
so gewaltig. Die ist ja schon so gewaltig, ne?
Ja.
Weil ich auch so viel dafür gearbeitet habe, ne?
Ja.
Dass es ja schon wieder surreal ist. Ne? Das ist ja nicht real, ne? Weil die ist ja immer dann nur digital auf deinem Bildschirm. Ja?
Ja.
Und du verlierst ja auch so ein bisschen das Gefühl dafür. Also, weil wenn es ja wahrscheinlich auf meinem Tisch sein würde und ich will. Das ist ja so.
Das wäre schon krass. Stell dir mal vor, so 450.000 Euro in 500ern auf dem Tisch. Das sind schon
da. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also,
und davon dann, und dann einfach so den Arm ausstrecken und in den Papierkorb schieben, so vom Tisch in den Papierkorb.
Ja, damit kannst du lieber in den Urlaub fahren.
Mehrmals. Kannst du irgendwo ein Ferienhaus kaufen.
Ja, ja, definitiv. Ja, also von daher.
Krass.
Okay. Ja.
Okay, also um es zusammenzufassen, so wilde Zeit, ja, Corona, Investorenphase, neues Kind im Anmarsch.
Genau.
Immobilie gekauft. Also
alles
so ganz normal. Ganz
normal. In dem Jahr dann.
Ja, krass. Okay. Also einiges.
Also typisches Founder-Leben.
Was für ein Leben?
Founder-Leben.
Also Founder-Leben. Ne? Ja, Gründerleben.
Okay. Genau.
Ja.
Und.
Das ist schon krass. Okay.
Ja, also in der Tat überlege mich auch manchmal, wie ich das eigentlich überlebt habe. Ja, und es gibt ja so ein schönes Zitat auch von den Nelson Mandela. Ne? Das Größte, was man erreichen kann, ist nicht nie zu straucheln, ne? Sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Ja, und darum geht es einfach bei der ganzen Sache, einfach wieder aufzustehen. Weil auch wenn manche, ich jetzt hier bei MSW lese, Geld verloren, ja, es ist wirklich total scheiße, ne? Aber es macht wirklich am wenigsten Sinn, da wirklich wochenlang zu Hause zu bleiben. Ich glaube, dann geht man eher in so eine depressive Phase rein. Ich meine, ich hab auch schon irgendwie, Investoren wollten mir die ganze Firma abkaufen und dann irgendwie eine Woche vor dem Notartermin, das war eine andere Zeit, ne, haben die mir den Deal abgesagt. Ich meine, ich war schon Millionär, ne? Ich bin gestorben, ne? Ist mir schon mehrmals, also nicht mehrmals, aber das war schon richtig krass, ne? Und dann habe ich aber gedacht, okay, danach bin ich joggen gegangen im Park und habe gedacht, okay, den zeige ich's. Den zeige ich, weil die sagten, hey, wir können jetzt nicht, wir haben ein Verbot bekommen zu investieren, aber im nächsten Jahr. Da habe ich gedacht, okay, da muss ich erstmal von 30 Leuten 25 Leute kündigen, von heute auf morgen. Aber dann war ich einfach joggen im Park, den Kopf frei gemacht und habe gedacht, okay, denen zeige ich es, dass es die falsche Entscheidung war und beweise denen, dass das wir es wert waren oder wert sind, dass sie zukünftig investieren. Also auch wieder aufstehen. Natürlich muss man sich irgendwelche Ziele setzen oder Bilder malen. Ne? Aber das Schlimmste ist, das bestimmte Bild, was man nicht machen sollte, ist irgendwie Chips essen, Cola essen, nicht aufstehen, Scheiße draußen, das Wetter ist kacke. Ne? Manchmal ist es so bei mir, wenn das Wetter kacke ist oder so, die vielleicht so extra joggen. Also wer kein, nicht joggen mag, findet vielleicht irgendwas anderes, aber dann fühlt man sich so ein bisschen so Camo-mäßig over the top, so weißt du, du schlägst dich jetzt durch die Scheiße, durch den Matsch und wirst als Gewinner so rauskommen. Diese Mentalität muss man ja auch erstmal entwickeln, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber einfach machen, ne? Also mein Motto ist auch einfach machen und und das hat irgendwie damit diese Resilienz, die ich da entwickelt habe über Jahre, das kommt natürlich, weil man halt immer auch Scheiße gefressen hat und dann aber gemerkt hat, durch eigene Kraft, ne, seinen Skills, ist man immer wieder rausgekommen. Ja. Wenn man an sich geglaubt hat. Und das ist wichtig, an sich glauben. Ja. Und dann kommt man auch raus. Ja. Und ich meine, gerade die jungen Leute, ihr seid doch alle extrem jung. Ey, wenn ihr wollt, könnt ihr x Euros noch, x Tausende von Euros noch verdienen. Und ich glaube, viele nutzen auch nicht die ganzen Potenziale aus, die da so unterwegs sind.
Ja, das glaube ich auch.
Also von daher immer an sich glauben, ich glaube immer der beste, die beste Wette.
Ja, sehr gut. So jetzt, ich meine, wenn du sagst, so an dich glauben, in dich rein investieren, warum bist du zurück? Wie sieht jetzt dein Portfolio aus?
Stimmt, ja. Und zwar, ich habe ja durch meine Immobilien, weil ich da auch gute Investments gemacht habe, ein Cashflow generiert jeden Monat. Und dann habe ich dort jetzt mittlerweile 20.000 Euro in meiner Immobilien GmbH auf dem Konto. Mhm. Und habe natürlich schon immer öfters mal irgendwie, haben die Finger natürlich schon gejuckt, ne? Wieder einzusteigen und Aktien zu kaufen. Aber mir hat so ein bisschen die Vision gefehlt der Aktie. Mhm. Und war dann auch ein bisschen unsicher, weil ich auch einiges zu tun habe momentan. Auf jeden Fall habe ich mich erinnert an die Neujahresstrategie und die habe ich vor 3 Jahren habe ich die schon gemonitort in der Theorie und das hat gut geklappt. Und also es war 2020 und 2021 habe ich die umgesetzt und da habe ich auch mit gewonnen. Und zwar, das ist eine bekannte Strategie, ich weiß gar nicht, ob es ein Name ist, aber du kaufst einfach die schlechten Performer aus dem Vorjahr, aus dem DAX, MDAX und TechDAX. Die drei schlechtesten Aktien, 3 bis 4 schlechtesten Aktien. Ja? Und es ist immer so, dass wohl zum Ende des Jahres hin die großen Investoren, die Fonds so ein bisschen Window-Shopping machen oder Window-Abverkauf. Das heißt, die werden dann nochmal besonders abverkauft, die schlechtesten Aktien, die performt haben. Damit die wohl in ihrer Unternehmensposition sagen können, dass sie die nicht hatten, ne, am Ende des Jahres. Die haben ja auch dann immer irgendwie eine Art Kontostand. Ne? Und dann müssen die ja irgendwann mal sich wieder reinkaufen. Und die kaufen sich wohl auch am Anfang des Jahres wieder rein. Aber historisch gesehen ist es so, und ich habe es jetzt 3 Jahre halt gesehen, also 2 Jahre in der, also einmal in der Theorie, einmal in der Praxis gemacht. Und damals habe ich ja im Januar 2021 diese ganzen Boomer-Aktien gehabt, neben GME, habe da gewonnen. Und dann bin ich von da aus ja in Tech und dann in Ginkgo All-In gegangen. Und damit habe ich damals halt schon so 15% gemacht in dem Monat. Und wichtig ist, zum Ende des Monats, wann auch immer das dann der richtige Zeitpunkt ist, wieder verkaufen. Weil das heißt nicht, dass die jetzt dauerhaft die Aktien werden für 2023. Wir haben nur Ramp-up im Januar. So, und dann habe ich dann natürlich eine ganz klare Vision gehabt, Strategie und ganz klare Aktien. Und ich brauchte nicht viel nachdenken und habe dann diese schlechtesten Performer gekauft. Leider am 2. Januar, das war ja der Montag, leider erst um 9.10 Uhr, anstatt irgendwie 8 Uhr Tradegate. Weil da habe ich schon die ersten Prozente verloren. Also waren die ersten schon so 2, 3, 4% nach oben. Yeah. Und also von daher, das bin ich wieder zurück, weil ich gesagt habe, komm, 5, 6, 7.000 Euro holst du dir im Januar noch, die nimmst du noch mit. Ja? Und ich habe immer noch meinen Wertpapierkredit, also meine theoretische Wertpapierkredit liegt hier auf kommt direkt, obwohl das null war, von 250.000 Euro. Also es war sehr aufwendig, diese aufzubauen, weißt du? Weil du musst dir immer einen Kreditantrag stellen, die ging immer höher. Also 250.000 ist halt echt viel, ne? Ja. Und die habe ich halt immer noch, ja? Das heißt, ich habe dann die 20.000 da reingeballert und insgesamt sogar dann 26.000, weil dann kann auch mal Miete am 3. Januar, dann habe ich nochmal aufgefüllt.
Ja.
Und ja, dann habe ich die Aktien gekauft und insgesamt konnte ich damit hebeln, weil auf DAX-Aktien kannst du, kriegst du nochmal einen Kredithebel von Faktor 3, so auf 80.000, 90.000 Euro das Portfolio. Ne? Also bin direkt so mit 80.000, 90.000 wieder reingestartet und wirklich habe den besten Erfolg gehabt, den ich mir vorstellen könnte. Ich war in der, jetzt ist ja der DAX hochgelaufen, irgendwie seit 10, 15 Jahren nicht mehr, aber hier wirklich die schlechtesten Aktien, hier Kion, ja, da gibt es auch irgendwie eine Kion-Stahlgruppe irgendwie bei 30%. Shop-Apotheke habe ich hier 40% im Plus. Tag-Immobilien habe ich gehabt, ne, mit 10-15% im Plus. Vonovia mit 10 irgendwie im Plus. Zalando etc. Also ich habe da, das hat sich so mega, mega, mega ausgezahlt.
Ja. Für mich. Also du bist mit 26.000 rein. Wie ist jetzt gerade? Also wir nehmen jetzt hier gerade am 26. auf, 26.01. Also theoretisch müsstest du jetzt auch zeitnah verkaufen.
Genau, ich habe ein bisschen Gewinne mitgenommen und dann natürlich auch wieder mich neu eingekauft, ja, so ein bisschen Sicherungsstrategie gemacht. Und ich habe auf jeden Fall Stand heute, also wie gesagt, 26.000 habe ich investiert und da habe ich den meisten Gewinn mitgenommen. Ah ja, Hypoport, genau, da ging ja auch richtig nach oben. Da habe ich mit wenig Geld, da habe ich auch 40% gemacht, da habe ich 3.000 Euro Gewinne mitgenommen. Genau, Shop Apotheke habe ich auch ein bisschen was abverkauft, da habe ich auch 200.000 Euro mitgenommen. Dann hier, was war noch groß? Hier, was war das? Adidas, ja, 1,3, HelloFresh 1000, Kion, ja, auch verkauft. Genau, insgesamt habe ich auf jeden Fall, jetzt stand heute, 15.500 Euro Gewinn. Das heißt, auf
Decker, mal, und du bist mit, und du bist mit 26 rein.
Genau.
Das sind mal stabile 80%, 60%.
Genau, auf das Eigenkapital, natürlich durch den Hebel, ne? Und auf das Eigenkapital war Hammer. Und ich war natürlich vor 4 Tagen, das habe ich auch mal gerade geschrieben, da war ich ja bei 20.000 sogar. Da habe ich gedacht, ey, weil das Problem war jetzt, ich habe mir kein Limit gesetzt. Ich hatte keine Strategie, ich hatte sogar so 5.000, 6.000 irgendwie, aber ich hatte nicht so diese Vision, okay, bei der Größe gehst du einfach raus. Ich wusste ganz klar, du willst jetzt irgendwie Geld machen, aber natürlich 20.000 war mir auch nicht so bewusst. Ne? Ich glaube, 10.000 hatte ich schon mir nicht so richtig vorstellen können. Aber jetzt habe ich 15.500. Und das natürlich schon auf das eingesetzte Kapital halt mega. Ne? Also von daher...
das ist schon wild,
ja. Ja, heute ging es zum Glück schon mal 3.000 Euro nach oben. Gestern ging es dafür runter. Aber ich denke, wenn ich so 10.000 mitnehme, momentan stabilisiert sich der DAX. Also ich bin da relativ schnell wieder raus, weil ich bin jetzt gerade auch an der dritten Immobilie dran oder sogar meine vierte dann. Und ist auch ein verrücktes Thema. Vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, aber da fehlen mir noch irgendwie 100.000 Euro. Ja. Aber ich freue mich jetzt schon mal, dass ich hier nochmal 15.000 Euro schon mal irgendwie habe, ja, theoretisch. Ja. Ja.
Okay, also der Ginko-Mann macht da weiter, wo er aufgehört hat damals in seiner Trading-Karriere.
Genau,
Leverage to the tits, genau, Leverage to the tits, voll rein, 80%. Beziehungsweise, warte, du hattest, hast 26.000 reingepackt und warst dann echt mit einem Dreierhebel.
Ja, so also Dreierhebel war
Wertpapier?
Ja, genau. MDAX-Aktien ist manchmal so Zweierhebel, ne, aber genau. So ein Zweier-Dreierhebel, ja. Und mittlerweile habe ich ein Portfolio von hier 125.000. Genau. Bei 26.000, also jetzt habe ich hier dann Eigenkapital wahrscheinlich so auf 35.000, 37.000, ja.
Ja. An dieser Stelle ist nochmal sehr wichtig zu sagen, das ist keine Anlageberatung, Leute, das ist. Eine, also, ich weiß gar nicht, Ginko, Mann, wie kannst du laufen, wie kannst du pissen gehen mit diesen riesen Eiern? Wie trägst du das?
Ich weiß nicht, es ist so gefühlt, war das eine ganz sichere Investmentstrategie, wie immer bei MSW. Ja,
aber das hört sich
ja im Fokus sogar, stand bei Fokus, stand bei Aktionär, da muss man ja glauben.
Ja, gerade wenn es da überall steht, dann kann es doch gar nicht funktionieren, das ist doch viel zu einfach. Dass das
funktioniert. Hat funktioniert, also nächstes Jahr, ich schwöre es euch, Jungs, ey, Faktor 10 Hebel, baller ich mein ganzes Geld rein. Aber mit Zertifikaten, ja.
Aber genau, aber auch schön auf ein Trade-Geld dann schon.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Morgen zum 8.
Ja, ja, auf jeden Fall. Maximal. Also von daher war ich ein bisschen enttäuscht, aber dass das so abgeht, mit 30-40% in 10, was weiß ich, in 15 Werktagen. Ich hätte ja die schon letzte Woche gehabt, ne? Jetzt ist ja nur flat gelaufen. Ich habe eher Gewinne verloren. Ich war ja noch viel weiter oben, aber 30-40% auf Einzelaktien. Also, ne? Also ohne Hebel, ne? Also ich habe ja gehebelt, aber die sind ja 30-40% gewachsen, oder? Ist irre, was jetzt gerade passiert ist, ne, oder?
Das ist schon
so eine scheiß fucking Shop-Apotheke, Kion, was weiß ich, Voluvia.
Wusstest du, dass es eine Gabelschabler-Bande gibt?
Fand ich danach erst mitbekommen. Okay. Fand das so nicht sympathisch, dass ich der Einzige bin, der da irgendwie
auf genau, aber bei Kion sind Leute dick drin, ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob bei Jung Heinrich auch.
Ja,
aber ja.
Ja, das wusste ich nicht, Okay, ja, genau. Also von daher, nur kurz, weil ich brauche das Geld für meine Immobilien, Genau.
Genau, aber so, Immobilien sind ja auch für dich eine große Assetklasse, hast du ja gesagt. Einmal Eigenheim, du hattest mehrere Mehrfamilienhäuser oder ein Mehrfamilienhaus auf jeden Fall gekauft.
Genau.
Jetzt bist du noch weiter dran. Also welche Rolle spielen Immobilien für dich?
Genau, also auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es mal hier geschrieben, hey, das ist für mich der komplette freie Geldfehler. Okay, das ist für mich total krass, dass ich jetzt als Unternehmer das Wissen vorher noch nicht so hatte. Also ich habe auch vorher eine Masterclass besucht, ohne viel Werbung zu machen, bei Immocation. Ja.
Okay.
Und ich habe gemerkt, meine ganzen Skills, die ich als Unternehmer habe, ich bin ja eher so sales-driven, Präsentationen bauen, Pitch-Decks bauen, schnell entscheiden. Das hat mir extrem geholfen, weil diese Immobilien, die ich gekauft habe, habe ich immer am ersten Tag entschieden. Meine erste Immobilie, die ich gekauft habe, hat die Maklerin gesagt, ich wollte gerade dieses Raussehen, das Angebot, haben sie aber Glück gehabt. Ich habe schon 80 Interessenten. Da habe ich gesagt, okay, mein erster Satz zu ihr, ich erspare ihnen die Arbeit, ich kaufe die Immobilie.
Ja. Das ist wirklich wichtig, dass ihr auch immer versteht, was will der Gegenüber, ne? Also in diesem Fall hast du jetzt gesagt, okay, wir wollen natürlich alle nicht viel arbeiten, wir wollen einfach die Kohle kassieren. So, ich kaufe das Ding, oder ich sage jetzt zu, du sparst dir die Arbeit, geil.
Genau. Und ich schicke jetzt meinen Personalausweis, weil ich hatte natürlich meine Excel-Liste. Ich wusste ganz genau die Daten der Region, wo ich kaufe, und wusste, dass es ein geiles Angebot ist. Ein Schnapper, 100.000, 150 unter dem üblichen Marktpreis. Und in der Lage, wo ich suche, gibt es gar keine Mehrfamilienhäuser. Da kommen mal ein, zwei überhaupt auf den Markt im Jahr, also ne, online. Mhm. Und dann zu dem Preis, das war mind-blowing. Ne? Und und zwei Wochen vorher hatte ich eine Reservierung auch unterschrieben für ein anderes Mehrfamilienhaus. Ich habe mir schon überlegt, kannst du das jetzt machen so? Ich hätte auch das andere gekauft. Ne? Also ich dachte, ich muss das machen. Also auch hier wieder, ohne dass ich wusste, wie ich finanziere, all in gegangen. Hab die angerufen, hab gesagt, okay, hier mein Personalausweis. Bin dann abends dahin gefahren in die Stadt, 2 Stunden nachts. Hab vor dem Haus übernachtet in meinem Van. Mhm. Und hab dann, das war so 21. Dezember 2020, dort die erste und die letzte Besichtigung bekommen, weil da auch Corona-Lockdown war. Da waren Mieter, die hatten Corona, die hatten auch schon keinen Bock mehr, dass da einer kommt. Ne? Und da habe ich am 24.12. die Reservierungsbestätigung unterschrieben, 2 Tage später. Also auch schnell entscheiden hier. Habe dann meine Immo-GmbH gegründet. Wenn man dann zahlt, man nur auf eigene Mieteinnahmen nur 15% anstatt 30%. Und dann konnte ich diesen Deal hier schnell, und da habe ich auch eine Präsentation. Ich baue immer Pitch-Decks für Immobilien. Also ich baue wirkliche Pitch-Decks, um das halt irgendwie gut, also nicht dieses Gammel-Exposé immer von den Maklern. Also ich baue da schon coole Exposés, so, also so mit einem Preisatlas, dass das immer gut dasteht. Naja, dann habe ich die gekauft im März, April 2021, das war meine erste Immobilie. Und dort hole ich, und das ist der freie Geldfehler schon, ja, also ich habe hier schon ein bisschen Eigenkapital reingepackt. Also ich musste diese Nebenkosten selber bezahlen, ich sag mal so 60.000, 70.000 Euro. Mhm. Also sind ja immer so die 6,5 Notar und dann 6,5 Grundbuch, 1,5 Notarprozent. Und dann halt die Makler. Die Makler habe ich erst im Sommer bezahlt, wo ich gerade erzählt habe. Ne? So, und dann habe ich doch 40.000 Euro Eigenkapital reingepackt. So, also das heißt 95% finanziert. 95% finanziert. Und ich bekomme jetzt hier raus, ich habe es gekauft, da gab es eine Bruttorendite, also Bruttorendite heißt Mieteinnahmen geteilt durch die durch den Kaufpreis, also ohne Nebenkosten, von 5,99%, also 6%. Hab das dann entwickelt, innerhalb von 3-4 Monaten durch Mieterhöhung etc. auf 7,1%. Das heißt, ich hole jetzt hier aus der Immobilie, nachdem ich die Rate zahle, ohne Tilgung, 1.700 Euro netto Cashflow raus.
Krass. Was hast du für eine Tilgung und
Zinsrate? 2% Tilgung und 1,89% Zinsen.
Und auf wie lange?
10 Jahre. Ne? So, ja, und ja. Das sind ja dann ungefähr 3,8 oder was, ne, zusammen. 2 plus 3,1, genau, 3,89. Und somit habt ihr dann zu den Mietanpassungen, die ich gemacht habe, 3% auf 580.000 Euro Kaufpreis. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier eine Jahreskaltmiete von 34.000 Euro im Jahr. Mhm. Genau, und beziehungsweise hat die erhöht auf 41.388, also auf knapp 3.500 Euro pro Monat und habe ungefähr 1,8 Tilgung. Ne, also Bankfinanzierung habe ich hier 1,7. Genau, also 3.450 Miete pro Monat, Tilgung, Zinsen 1.716 und bleiben halt 1.730 Euro übrig. Und das ist natürlich irre. Krass. Das heißt, Cashflow im Monat für die nächsten 10 Jahre. Und das einzigste Risiko ist ja, wenn die Mieter nicht zahlen, wenn du aber ordentliche Mieter hast und was gut vermietest. Ne? Und immer, ich sag mal, das ist so 6, 7 Euro pro Quadratmeter. Und immer, wenn einer auszieht, kaufe ich die Küche und kaufe die Möbel ab und dann verkaufe und vermiete ich das an Studenten für 10. Ja? Mhm. Und das ist natürlich super. Und dann das zweite Haus, was ich ja vorher unterschrieben hatte. 3 Wochen vorher, ne?
Ja.
Das Dingen, zum Glück habe ich das gemacht, das Dingen hat sich 1,5 Jahre hingezogen. Das heißt, der wirtschaftliche Kauf, weil das wurde erst geteilt in einzelne Teile, das heißt, der wirtschaftliche Kaufübertragung war hier erst im September 2022.
Ah, krass, okay.
Das ist einfach irre. Ja, der Vermieter hat das Haus geteilt, weil er hatte noch eine 7. Wohnung dort selber behalten. Dann müssen die Wohnungen geteilt werden, in Grundbuchblätter aufgeteilt werden. Dann war die Architektin scheiße, hat also lange Zeit gelassen. Der Typ macht direkt noch ein paar Bauanträge mit seinem Anbau und hat sich voll lange hingezogen. Ich habe vorher gute Konditionen gehabt, mit 1,69 bei der Bank verhandelt. Dann ging die auf 1,89 hoch im Januar 2022, ne, weil dann war eigentlich so langsam die Transaktion. Und dann hat es nochmal lange gedauert, bis man die Grundbuchblätter hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Beim Notar war ich dann erst im Mai, hat die Bank dann gesagt, hey, die Zinsen kommen nicht mehr halten, hat glücklicherweise noch eine 2,29 bekommen. 2,29%. Ja, okay. Und jetzt hier der freie Geldfehler. Ey, Jungs, das ist so krass, ne? Ey, die hat mir tatsächlich die Bank, ne, weil ich natürlich geil gepitcht habe und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt kein Geld mehr eigentlich. Da war ich schon längst durch. Was habe ich denn dann gemacht eigentlich? Genau, auf jeden Fall hat die Bank mir das 106% finanziert. 106. Okay. Das heißt, also hör mal zu, die hat die Immobilie finanziert für 690.000 plus die 60-70 Nebenkosten. Das heißt, ich hatte nur noch hier die Maklerkosten und dem Makler habe ich gesagt, auch verhandelt, runterverhandelt extrem. Und hat dann in 2 Tranchen bezahlt. Das heißt, die eine Tranche 10.000 Euro habe ich jetzt erst im Dezember bezahlt. Jetzt erst, ne? Und die eine halt vorher. Weil ich wusste, ich habe ja die 2.000 Euro ungefähr Cashflow im Monat oder 1,7. Und dann weiß ich, okay, in 10 Monaten hast du wieder Geld.
Ja.
Und so habe ich das gemanagt. Also das heißt, mir hat die Bank das komplette Ding finanziert. Ja?
Ja.
Und ich habe bei denen noch rausgehandelt, weil die halt die Zinsen erhöht haben. Habe ich halt rausgehandelt, dass ich 2 Jahre tilgungsfreie Zeit habe. Das heißt, da geht natürlich nichts in Vermögen, aber keine tilgungsfreie Zeit. Das heißt, ich hole aus dem Haus raus, da habe ich Mieteinnahmen, Kaltmieteeinnahmen von vorher 37.800, habe das dann auch wieder durch Mietpreisanpassung, weil ein paar ausgezogen, direkt innerhalb von 3 Monaten auf 43.000 Euro Jahreskaltmiete optimiert, also 3.590. Und meine Zinsen sind hier 2.488. Ja, also ich habe hier 1.000 Euro Cashflow übrig. 1.000 Euro. Das heißt, ich gebe kein Geld rein.
Ja.
Und kriege 1.000 Euro im Monat raus.
Und auch da dann Zinsen auf 10 Jahre?
Ja, genau. 2,29 und auf 10 Jahre. 2 Jahre tilgungsfreie Zeit. Und diese Nebenkosten, das sind ja so 60.000, 70.000 Euro, das ist so ein Volltilger. Das heißt, da zahle ich schon 600, 700, 800 Euro im Monat und das dann in 6 Monaten, in 6 Jahren abgezahlt. Ne?
Das aber ist krass. Das ist natürlich schon mal stattlich, ne? Also, du hast jetzt 80.000 Euro Bruttomieteinnahmen oder noch mehr?
Ich habe jetzt hier Ja, hast du, du bist ein schneller Mann, ja, genau. Ich habe hier konsolidierte Liquidität, 84.000 Euro im Jahr, Netto-Kaltmiete.
Ja. Yeah.
Genau, genau. Und Finanzierungskosten aktuell 50.000. Und genau, und habe dann bis zum 30.03.2032 eine freie Liquidität pro Monat von 2.800 Euro gemeinsam. Mhm. Und das sind im Jahr 34.000 Euro und 12. Ja. Und das verringert, das ist echt schon echt, das ist,
Also da verdienen manche Leute weniger brutto. Oder viele Leute weniger brutto.
Ja, das ist krass. Also, und bald geht es noch ein bisschen runter. Wenn halt die tilgungsfreie Laufzeit vorbei ist, dann ist es runter auf 26.000 Euro. Mhm. Genau, und dann geht natürlich auch mehr in Vermögen. Das heißt, zusätzlich ist es so, also ich habe Cashflow raus und zusätzlich ist es so, dass dann die Mieter, wenn dann die tilgungsfreie Zeit vorbei ist, ja auch eins, also je nachdem bei welcher Immobilie, aber 1 bis 2.000 Euro pro Monat in mein Vermögen zahlen.
Hm.
Weißt du?
Ja.
Also, ne?
Also, indem sie die Bude abbezahlen,
genau. Ja. Und dann habe ich ja noch gar nicht, und dann habe ich ja noch das Potenzial, weil ich auch hier gut und günstig gekauft habe, ne? Habe ich hier noch das Potenzial auf die Wertsteigerung in 10 Jahren. Das heißt, ich habe jetzt hier.
Ja, aber glaubst du, das ist so? Glaubst du, das ist wirklich vorhanden? Weil zumindest jetzt gerade ja mit den höheren Zinsen kann man die Preise, und das beobachten ja auch viele dann in ihren jeweiligen Immobilienmärkten vor Ort, dass die Preise momentan dann eher wieder stagnieren bzw. zurückgehen.
Ja, aber ich habe eine Buy-and-Build-Strategie, das heißt, das ist für meine Rente, das heißt, ich will eh nicht verkaufen. Von daher ist es mir grundsätzlich egal, aber ich glaube schon, auf 20 Jahre steigt das wieder. Also ich habe also ich habe eine Wohnung gerade in Immobilien-Scout als Test, um zu gucken, weil die ist halt super 1A-Sahne. Also es ist eine Wohnung, die so 1A-Sahne ist, so über zwei Dinger. Und ich kann die jetzt schon mit einem Gewinn verkaufen von 30-40%. Weil in Mehrfamilienhäusern ist natürlich der Quadratmeterpreis immer günstiger. Und was viele machen, ist immer, die kaufen ein Mehrfamilienhaus, teilen die Wohnung, machen so eine Art Abgeschlossenheitsbescheinigung, was ich auch gemacht habe vorher, deswegen hat das so lange gedauert, ne? Und dann kannst du die einzelnen Wohnungen abverkaufen.
Mhm.
Und du hast normalerweise, ich sag mal so, ich habe jetzt gekauft für einen Quadratmeter 1.600 Euro in der Region. Und normalerweise liegt so der Quadratmeter für eine einzelne Wohnung, Apartment, so bei 2,5. Also ich könnte jetzt locker, sag ich mal, für für 700-800 Euro das mehr verkaufen pro Quadratmeter, wenn ich die einzelne Wohnung abverkaufe, was ich natürlich nicht will. Ne?
Ja.
Und für mich ist es wirklich die Rente, weil als Selbstständiger, ich zahle da nicht ein. Ne? Ich habe da irgendwie 300 Euro stehen in meinem Rentenbescheid im Monat. damit komme ich nicht weit. Und vorher irgendwie, ich bin ja dann noch, wird man dann doch schon älter. Und dieses ganze All-In-Gehen ist natürlich gut. Aber so langsam guckt man natürlich schon, dass man seine Schäfchen so ein bisschen im Trocknen hat und für die Kinder was hat. Und das ist für mich so, klar, ich hätte jetzt hier ein bisschen Eigenkapital, aber ich hätte ja hier jetzt, wenn man nur diese beiden Immobilien nimmt, habe ja dort nur, also Immobilien jetzt im Wert von 690.000 plus die 580, keine Ahnung, was das sind, so 1,3 Millionen Euro, ne? Und habe aber hier Eigenkapital nur bei dem einen ja eigentlich nichts, außer die Maklergebühren, die ich in 2000 schon bezahlt habe. Und bei den anderen hatte ich 40 und wahrscheinlich 60.000 Nebenkosten, also 100.000 auf ein Immobilienportfolio von 1,3 Millionen.
Mhm. Und dann, wie hoch sind deine Schulden?
Ja, 1,3. Ja, die sind ja 1,3.
Ah, okay, das sind die 1,3. Okay.
Ja, ich hab das eine zu 108% finanziert oder 106, ne? Ja. Und das andere jetzt zu 95.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber die, wie gesagt, die eine Immobilie, da habe ich ja nur 85 bezahlt und die andere 690, die zwei Straßen weiter waren, ne? Also oder im Block weiter. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon, und da habe ich jetzt das, die habe ich ja schon anderthalb Jahre. Das heißt, ja, die liegt jetzt so bei, ich habe ja 40.000 Euro Eigenkapital da gehabt, ne? Also von 580 auf 540, jetzt habe ich wahrscheinlich schon 40.000 abgezahlt, also habe 500.000 dort noch übrig. Ja, ja, habe natürlich da Schulden auch von 1,2 Millionen, ne? Also klar, wenn da jetzt irgendwas passiert, ne? Das ist natürlich Altbauer, du musst halt gucken, dass du gut vermietest. Da ist jetzt so ein Wasserschaden in der Wohnung heute, da muss ich irgendwie was sanieren, muss ich mal gucken, wie ich da was mache. Aber für mich ist das ein absoluter freier Geldfehler und der krasseste Eigenkapitalhebel. Ich meine, ich habe ja kein Eigenkapital rein, also ich meine, das ist einfach irre, oder? Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut.
Ja, total. Auch jetzt, wenn du einen Wasserschaden hast, sei doch froh drüber, kriegst du eine Renovierung auf Kosten der Versicherung.
Ja, genau.
Das ist Stress und das ist für Mieter kacke, aber wenn man es einfach mal so betriebswirtschaftlich
betrachtet, ist das schon eine spannende Sache.
Ja, genau. Vielleicht sogar geht es über die Versicherung. Ich weiß nicht, ob es kam, glaube ich, aus dem Dach oder kam, aber weiß nicht, wo das herkam. Also von daher ist es mega. Und ich habe auch, ja, guck mal, auch wenn du das Dach neu machst, ich hole 20.000 Euro Cashflow raus, habe ich mir vorher gedacht, ne? Bei der ersten Immobilie. Jetzt hole ich ja sogar mehr raus. Jetzt hole ich ja 34.000 oder wenn ich die tilgungsfreie Zeit vorbei habe, dann 26.000 Euro. So, ey, und damit ist es so viel freier Cashflow. Damit kann ich doch immer irgendwas machen. Ja, ich meine, so viel zu reparieren gibt es ja nicht. Das Haus ist ja grundsätzlich instand gehalten. Ne? Ja, so, grundsätzlich ist da alles erstmal in Ordnung. Also, wenn du ein neues Dach holst, gut, das kostet dann 50.000. Ich meine, solange so ein Dach tauscht erstmal den Ziegel aus. Ne? Also von daher, und gerade bin ich am dritten Objekt dran. Das wäre, wenn ich das schaffe, ne, dann bin ich halt komplett durch. Ja? Und das ist halt so wieder auch so ein All-In-Ding. Und manchmal kommt auch einfach das Geld. Kommt und geht. Ich habe die im September gesehen, verhandelt, obwohl ich kein Geld hatte. Die war bei 1,3, das waren 20 Parteien, 1,350, also 1.350.000. Mhm. Haben die dann reduziert auf 1,17 Millionen.
Mhm. Okay, krass. 15%?
Ja, dann habe ich das nochmal runtergehandelt, weil die hat die Bank mir gesagt, nee, ich mache nicht mehr als 960.000 Euro Finanzierung, habe die E-Mail dem Makler weitergeleitet und sage, ja, hey, mehr geht nicht. Und dann so konnte ich den auch noch weiter runterhandeln auf eine Mio. Nein. Ja, auf eine Mio. Und habe hier das Glück. Und das ist auch ein bisschen Glück, weil die haben sich getrennt, die beiden, die denen gehört. Die haben jetzt 10 Jahre die Immobilie, die ist abgezahlt. Die wollen die einfach auch verkaufen. Die setzen das Thema nicht aus. Steuerfreier Gewinn, okay, das ist abgezahlt. Und die sagen auch, wir haben uns getrennt, weil ich frage auch mal so, was sind die Hintergründe, ne? Warum wollen die es verkaufen und so. Und normalerweise sitzt es aus. Und das Besondere ist halt, ich zahle hier auf dem Quadratmeter, das sind 1000 Quadratmeter, also nur 950. Und die anderen beiden, die ich schon gekauft habe, hatte ich ja bei 1600 gekauft, ne, im Quadratmeter. Das heißt 950 Euro. Und die Bestandsmieten da drin, das muss man sich anschauen, das ist das Potenzial. Es geht nicht nur, man kann nicht sagen, ist es teuer oder günstig, sondern es kommt darauf an, Quadratmeterpreis und auch natürlich, wie sind die Mieten, die Bestandsmieten. Und die Mieten sind unter dem Preisspiegel. So, das heißt, sie sind im Durchschnitt bei 5 Euro. Okay, bei 5 Euro. Und ich habe ja in dem gleichen Ort, vermiete ich ja neu, möbliert für 10 Euro. Das heißt, mein Business Case hier ist, die zu finanzieren zu 100%. Das sind 60.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Damit decke ich gerade die Zins- und Tilgung. Ja? Also ich habe jetzt 6% und ich bin jetzt gerade bei 4,5% dieses Bankangebot. Und dann 2% Tilgung bin ich bei 6,5%. Also mir fehlt ein halber Prozent. Ne? Also auf eine Million, halber Prozent sind ja 5.000 Euro, also 500 Euro im Monat. Ja. Und da habe ich gesagt, der Bank, entweder finanziere ich das über meine GmbH. Und das war positiv, dass die erste Immobilie bei mir so ein guter Schnapper war. Ich die Bilanzen erstellt habe und da halt ein Plus rauskommt. Und deswegen gibt die Bank mir weiter Kredit. Ich habe natürlich dort, als ich in die Verhandlung gegangen bin, hatte ich ja das Geld ja gar keine. Auch nicht für die Nebenkosten. Also die Nebenkosten sind da, der Makler kostet 40.000 Euro. Der will 4% haben von 1 Million Euro. Plus 6% 6,5% Grunderwerbsteuer, sind 100. Ja, und eigentlich nur das, ich wusste nicht, dass man die so runterhandeln konnte. Aber so ist es dann passiert. Das heißt, ich bin trotzdem am Ball geblieben. Jetzt bin ich bei einer Mio. Kaufpreis, 960 gibt mir die Bank. Vielleicht kriege ich ihn auch auf 960 runter. Und ja, jetzt habe ich hier 20.000 in meiner Immobilienfirma angespart. Jetzt habe ich die 15.000 verdient hier, ne? Durch die Börse. Mir fehlen jetzt dann nur noch so gefühlte, genau, für den Makler, aber mir fehlen dann noch die 60.000 Euro für den Notar. Und die kriege ich auch irgendwie kommt die schon. Ich weiß noch nicht woher, ich würde dann vielleicht auch ein, zwei Kollegen anpumpen oder so. Oder vielleicht kann ich noch einen Privatkredit bekommen. Wobei, da habe ich mir jetzt erst einen Privatkredit genommen von 50.000 Euro, weil da ein bisschen Geld gefehlt hat in meiner Sanierung, da in der privaten Sanierung. Ja. Aber irgendwie, ich denke mal an das Gute jetzt immer. Und dass ich das irgendwie bekomme, weil wenn ich die auf 10 Euro entwickle, ne, die Mieteinnahmen, das heißt, das sind 5 Euro, mal 1.000 sind es halt 5.000 Euro im Monat. Ich meine, dann bin ich halt wirklich komplett durch. Ne? Und wenn ich da 60.000 Euro freien Cashflow habe, das geht auch nicht von heute auf morgen. Also da braucht man schon 4 bis 5 Jahre. Ne? Also immer, wenn man auszieht und man darf, ich habe mir die Sachen angeschaut, du darfst gesetzlich alle 3 Jahre 15% die Miete erhöhen. Das heißt, leider...
Ja, sofern sie unterm Marktspiegel ist, ne?
Ja, oder du hast Vergleichsmieten in der Region. Ja, ja, okay. Ne? Genau, das heißt, ich will jetzt nicht so der Mega-Assi sein, aber natürlich, wenn ich irgendwie kaufe, würde ich erstmal sagen, hier, ich meine, die wohnen für 5 Euro, ja, ich meine, das geht halt gar nicht, ja. Das ist komplett eine gute Lage und so. Ich meine, jeder zahlt da 7, 8 Euro. Ja, 5 Euro ist halt krass. Das heißt, erstmal 15% hole ich mir dann durch die Mieterhöhung und damit habe ich natürlich die komplette Tilgung und Finanzierung natürlich dann bezahlt, weil das, mir fehlt ja diese 0,5 und 15% Mieterhöhung auf 60.000 sind ja die 10.000 Euro, die da fehlt. Und im Endeffekt habe ich die Erfahrung gemacht, du rufst halt die Mieter an und sagst, hey, was kannst du denn machen? Ich muss ja auch mal bald irgendwie sanieren. Ist ja auch so, ne? Irgendwann muss man ja auch sanieren. Ja. Und dann, weißt du, der hat da irgendwie gesagt, ja gut, ja, so ein Euro geht dann schon. So ein Euro ne, pro Quadratmeter ist irgendwie 25% gewesen. Weißt du? Also, da muss man auch mal so reingehen. Nicht nur 15, ich spreche eher mal mit den Mietern. Muss man nicht so ein bisschen Bock drauf haben. Das machst du halt einmal, ziehst du das Ding durch. Und dann kriegst du halt das Geld auf dem Konto, ja. Und,
genau,
und
ist auch, genau, und ist dann, glaube ich, auch eine schönere Machart, als einfach nur einen Brief hinzuschicken, so hier Mieterhöhung, unterschreib mal.
Ja, genau, genau. Also
das ist gerade in einem 20-Parteien-Haus.
Ja, ne? Genau, ich bin ja auch nicht der Mega-Assi, so ich spreche dann schon mit den Leuten, ja. Genau.
Apropos sprechen.
Genau, das war es auch so eigentlich schon in meinem Immobilienportfolio.
Ja, genau, und das passt total geil, weil was mich noch interessieren wird, du sagst auch so, Geld kommt und geht und du sprichst einfach so, ja, da habe ich immer 50.000 verloren und sonst was, ne? Also wie stehst du zu Geld? Also was hat das für einen Wert für dich?
Ja, ist ja erstmal immer Wert zum Mittel zum Zweck, ne? Also sicherlich hat sich auch meine Beziehung dazu verändert, ne? Damals, wenn man so jünger war, ist ja immer so ein bisschen Erfolg, was ist Erfolg, ist viel Geld haben, nicht viel Geld haben, ist es Auto, also Auto oder so reizt mich halt irgendwie gar nicht, weiß nicht, immer wenn irgendwie Geld... Also mich reizt halt irgendwie Geschäftsideen, ich investiere gerne in Geschäftsideen. Die mehr von mir aus sind ja wie so kleine Startups und das Geld ist wirklich für mich, Geld geht, Geld kommt. Ich habe schon immer viel gearbeitet, ich habe schon mit 18 irgendwie oder so meinen ersten Kredit genommen von 15.000 Euro, als ich in der Ausbildung war. Also irgendwie hat sich das so durchgezogen. Ich konnte bestimmt auch nicht immer nicht gut mit Geld umgehen, weil wenn ich Geld hatte, habe ich es irgendwie verballert, damals dann irgendwie für Party machen. Jetzt halt irgendwie... in Aktien oder in Geschäftsideen oder in eigenen Ideen ist natürlich kein Verballern, ist eher an sich glauben und natürlich dann da durchziehen. Ja, also für mich ist es einfach so Mittel zum Zweck und natürlich kann man mit Geld auch natürlich auch eine gewisse sich Bequemlichkeit kaufen oder einen besseren Lebensstandard. Das ist natürlich schon, also ich finde schon Geld wichtig, aber ist natürlich das Wichtigste. Ne? Also ich glaube, so reflektierend gesehen ist natürlich die Weiterentwicklung, also die persönliche Weiterentwicklung ist in all dem, was ich mache, für mich immer am wichtigsten. Also es war auch für mich immer, auch wenn eine Firma pleite geht, habe ich, okay, so viel, wie ich hier Learning by Doing gelernt habe, das kriegst du ja nirgendwo hin. Das heißt, mein Marktwert ist ja automatisch gestiegen durch die ganzen Skills. Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Ne?
Okay,
so,
okay, krass.
Ich habe kein Abitur, keine Uni. Ja. Und damals habe ich mit Investoren verhandelt. Da haben wir einfach die ganzen Vorstände da, die waren auf der Harvard University. Konnte da kein Englisch und so, habe das mir irgendwie selber beigebracht und mir meine ganzen Pitches runtergeschrieben auf Englisch, ne? Und ja, und so bin ich halt gut geworden und im Endeffekt gemerkt, die anderen kochen auch nur mit Wasser oder ich war dann einfach gut in meinem Segment oder ausreichend gut, dass ich da irgendwie Geld bekommen habe, sagen wir es mal so. Und eigentlich haben die, warum die meisten eigentlich auch mal investiert haben, weil die gemerkt haben, okay, ich brenne hier für meine Idee, ich bin da total motiviert und gebe halt Vollgas. Also wieder so diese menschliche Komponente. Und ja, also von daher, persönliche Weiterentwicklung ist für mich immer, steht an Nummer 1, klar, Familie und Geld kommt natürlich so irgendwie auf 3 oder sowas. Ne? Und ja, aber... Und jetzt auch wieder, ich war jetzt pleite, jetzt habe ich noch so ein zweites Startup irgendwie, wo ich vorher weniger operativ involviert war, jetzt ein bisschen mehr, wo ich da jetzt auch immer Beraterrechnung hinschicke, wo ich auch ein paar tausend Euro da jetzt abrechne im Monat. Und das muss ich schon sagen, hat mir auch sehr geholfen, nochmal jetzt ein paar Schulden abzubauen, weil da schon ein paar offene Forderungen waren beim Steuerberater und hast nicht gesehen.
Ja.
Ja, also von daher, Geld geht, Geld kommt und Mittel zum Zweck und erhöht sich natürlich der Komfort, aber natürlich auch mein Ziel, bald mal dann natürlich wieder eine Million zu haben, ne, auf dem Konto. Ja, das muss schon da irgendwie sein, ne, für das, was man hier im Leben abrockt. Ne, also muss da schon mal eine Mio stehen. Ne.
Ja, auf jeden Fall. Ein Kumpel von mir hat mal immer gesagt, das war auch eine absolute Legende, also absoluter Macher, der Typ, der hat aber immer nur gesagt, Geld ist nur Papier.
Ja, und das Schlimme ist, Ja, ist auch so. Und das Schlimmere ist, jetzt hier bei uns ist es ja nur digital, ne? Also noch niemals als Papier. Deswegen habe ich da auch Ich meine, ich weiß ja immer noch auf Papier. Ich hätte ja auch nie das Geld so auf dem Tisch. Ne? Da kommt, da holst du dann einen Kredit, dann sind das digitale Zahlen, dann von da geht's nach da. Dann habe ich den Kredit wieder irgendwie in Aktien reingepackt, dadurch konntest du wieder hebeln. Ja, ich habe ja quasi den Privatkredit ja wieder ins Depotkonto reingehauen und das auch wieder gehebelt dann. Ne? Also, und das waren ja alles so Zahlen. Ne? Mhm. Ja, war vielleicht auch ein bisschen zu wild. Ja, vielleicht ist es auch das. Ne? Man schätzt es nicht so wert, weil es einfach auch nicht durch die Hand mehr geht. Ne?
Ja.
Und ja, die Zahlen auch irgendwann so groß werden, ne, wo du denkst, ja, weiß ich auch nicht. Ja, irgendwie stumpft man auch ab, ne, muss man sagen. Ja,
das glaube ich auch. Also, naja. Wenn man dann irgendwann so, wenn man anfängt und dann so ein kleines Depot hat und dann schwankt das Depot so 10 Euro am Tag, ne, dann denkt man sich so, wow, das sind jetzt große Schwankungen. Und wenn man dann irgendwann ein großes Depot hat und das Depot dann um Monatsgehälter täglich schwankt, das ist dann schon anders wild, ne?
Ja.
Also, man stumpft da wirklich ab, aber Jinko, Mann, ich glaube, das ist eigentlich jetzt eine geile Möglichkeit, um nochmal so ein Schlusswort zu bilden. Also, was würdest du dir jetzt für die MSWler wünschen?
Was ich mir wünschen würde, ist, letztes Mal, als ich joggen war, und da habe ich irgendwie an euch gedacht. Ja. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich wieder an meine Geschäftsideen gedacht habe. Und ich bekomme mit, dass da echt viele smarte Leute da unterwegs sind, ne, die ihre Excel-Listen bauen, dort irgendwo in der Cloud ihre Finance-Tabelle haben. Ja, ja. Und wenn wer da so rege dort auch intensiv dran ist, der ist auf jeden Fall erstmal nicht dumm. Ja. Mhm. Alle informieren sich sehr tief über Wirtschaft, über Aktien. Und ich habe ich kenne jetzt keine Person oder keinen User oder sowas, aber ich meine nur jetzt im Gesamten, wahrscheinlich sind es auch nicht die Mods oder sowas, aber ich glaube schon im Gesamten nutzen viele dort nicht ihr Potenzial. Ja, weil ich habe zum Beispiel jetzt keinen, ich habe noch keinen getroffen, der sagt, hey, ich bin auch Gründer. Und ich glaube schon, dass jeder mal, oder was ich mir wünschen würde, wenn jeder, ich glaube einfach so, 10% der Reddit-User, 10 bis 15%, glaube ich, die haben wirklich das Potenzial, eine geile Geschäftsidee auf die Straße zu bringen, was Geiles daraus zu machen und ein geiles Einkommen zu generieren, vielleicht auch passiv. Ja, von daher würde ich mir wünschen, wenn mehr Leute von MSWler auch den Weg in die Selbstständigkeit gehen würden, überlegen können, überlegen, also einen Teil ihrer Zeit nutzen, überlegen, wie können sie in sich investieren, also nicht nur in Aktien, können sie in sich investieren, in ihre Skills, die sie weiterbringen und welche Geschäftsidee gibt es, die sie vielleicht nach vorne bringen oder wo sie einfach auch ihren Faktor X dann haben, ja, und ich glaube, das ist natürlich auch nicht der Aus, das ist jetzt auch nicht die Gruppe, ist ja keine Gründer-Entrepreneur-Gruppe, aber dafür möchte ich jetzt hier nochmal sensibilisieren, dass jeder doch mal einen Teil seiner Ressourcen, sei es Zeit oder Geld, in eigene Geschäftsideen investiert. Mhm. Und dadurch lernt er auch so viel. Und wenn das Geld dann weg ist, dann ist es so. Aber ich meine, es reicht ja manchmal 2.000, 3.000 Euro, ein MVP zu bauen. Ich habe jetzt auch eine Webseite gebaut, die hat mich jetzt 10 Stunden gedauert in der PowerPoint, habe das über Upwork jetzt einen Designer gegeben, hat $300 gekostet. Mhm. Und werde es dann bald live stellen. Pack da 500 Euro AdWords drauf und dann mal gucken, ob ein Kunde kommt. So, das hat mich im Ganzen wie das 1,5 kosten. Mhm. So. Und es ist eine geile Webseite, ja, von Upwork, die sieht geil aus, als willst du irgendwie eine große Firma sein, ist natürlich nichts dahinter, ja. Du tust natürlich immer nur so, ob du als hättest du ein Produkt, aber hast natürlich keins, ja, um zu gucken, ob da Leute da was buchen. Das ist ja so ein bisschen so MVP bauen oder diese ganze Bücher Lean Startup oder sowas als Buzzword. Naja, auf jeden Fall, das würde ich mir wünschen, dort mal in die Asset-Klasse zu gucken, Unternehmertum und was kann ich eigentlich machen nebenbei, um da Geld zu verdienen.
Jinko, Mann. Danach kann, glaube ich, nicht mehr viel kommen. Das ist ein sehr, sehr geiles Schlusswort von dir. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input in deine Art zu investieren, in deine kleine Zusammenfassung, wer du überhaupt bist, ja, wie du jetzt gerade investierst, wie absolut krank gehebelt du komplett bist. Ich muss auch sagen, so intensiv habe ich lange nicht mehr mit Leuten über Immobilien gesprochen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Finde ich wirklich, wirklich spannende Zahlen. Auch geil, dass du die so offen und transparent legst und ja, mit dem Schlusswort jetzt, Leute, macht was aus euch, ja, nicht nur im Angestelltenverhältnis, sondern als Gründer, schaut mal über den Tellerrand hinaus. Jinko, Mann, mein Lieber, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen.
Erfurt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, dass mit dem Ton war jetzt nicht ganz so schlimm oder mit dem Knacken, liebe Kollegen da, Community. Und habe mich super gefreut. Cool, dass du auch von Montella hier übernommen hast und so einen guten Job gemacht hast. Und alle Mods, vielen Dank hier für euer Ehrenamt. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann irgendwann bald sehen, hier auf ein gemeinsames Mod-Treffen oder Community-Treffen, meine ich. Und mal gucken, ob man hier irgendwas organisieren kann. Ja?
Auf jeden Fall. Das wär richtig also geil, Jacko Mann. Danke für deine Worte. Und dann bleibt mir nur zu sagen, grüß mir deine Frau und meine Kinder. Mach's gut. Bis dann.
Alles klar. Mach's gut. F8. Haut rein. Ciao, ciao.
Achso, der Risikohinweis. Ja, also, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die BaFin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann. Ciao.